Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich begleite Führungskräfte dabei, dass der Laden läuft. Ja, und die Begleitung von frisch gebackenen Führungsfrauen liegt mir dabei ganz besonders am Herzen und diesen Frauen ist dieser Podcast auch vorrangig gewidmet. In der heutigen Folge geht es um die Gesundheit von uns Frauen und im Speziellen um die Wechseljahre. Das ist zumindest in meiner Bubble ein in letzter Zeit wirklich viel diskutiertes Thema. Ja, und es betrifft ja nicht nur Frauen um die 50, wie immer noch viele glauben, sondern es beginnt schon deutlich früher, dass sich der Hormonwechsel langsam, aber stetig vollzieht. Ja, und dazu habe ich heute Carmen Kreppertz zu Gast. Carmen ist Functional Health Coach und Expertin für die Wechseljahre. Sie ist Mutter zweier Teenager und lebt mit Mann und Kindern und zwei Katzen im westlichen Wienerwald. Und wenn Carmen nicht gerade Vorträge hält oder Klientinnen dabei unterstützt, sich in ihrem Körper wieder so richtig wohlzufühlen, singt sie in einem Chor und ist auch sehr gern in der Natur. Sie liebt das Wandern und ist im Winter auf den Skipisten, aber auch abseits beim Tourengehen zu finden. Wir werden heute darüber sprechen, warum wir Frauen die Wechseljahre nicht einfach aushalten müssen, wie dein Lebensstil beeinflusst, wie du durch die Wechseljahre kommst und was du ganz gezielt tun kannst, wenn du merkst, dass du dich nicht mehr so richtig wohl in deinem Körper fühlst. Ja, und natürlich gibt es auch wieder drei Tipps für dich als Leaderin, auch wenn du dich noch nicht zur Altersgruppe der Wechseljahre zählst. Den Link zu Carmens Webseite findest du in den Shownotes. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Carmen. Ich freue mich, dass du heute hier bei mir zu Gast bist und dass wir uns über ein aktuelles Thema unterhalten. Aktuell deshalb, weil ich habe zumindest das Gefühl, in meiner Bubble ist da gerade ganz viel Gesprächsthema darüber, nämlich die Wechseljahre. Und jetzt mag das vielleicht so klingen oder für die eine oder andere Hörerin so klingen, okay, betrifft mich noch nicht, bin ich noch zu jung. Nein, ich glaube, es ist nicht ganz so, weil die fangen nämlich früher an, als wir Frauen in der Regel glauben. Dazu kommen wir aber dann später noch. Und deswegen ist es, glaube ich, ein Thema, das für alle relevant ist, die zuhören. Vielleicht auch für die Männer, um ein bisschen mehr Verständnis zu bekommen, wie es uns Frauen da gerade geht. Männer haben ja auch sowas wie einen Wechsel, aber da wird weniger drüber gesprochen. Heute haben wir mal das Thema Frauen. Und ja, freue mich, dass du da bist. Es war ein langes Intro.
Hallo und danke für die Einladung. Freue mich sehr.
Die erste Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, ist, was wolltest du denn als Kind oder als junge Frau, junges Mädchen werden? Und wo ist so der rote Faden zu dem, was du heute machst?
Super Frage und ich habe es natürlich in deinen Podcast-Folgen schon immer gehört und natürlich schon darüber nachgedacht und tatsächlich waren das zwei ganz unterschiedliche Richtungen bei mir. So im Volksschulalter und eben so Unterstufe und so war es eher so in diese künstlerische Richtung. Da wollte ich immer Schauspielerin oder Sängerin werden. Oder wenn das nicht klappt, Fernsehsprecherin. Wir haben immer diese Frauen fasziniert, die das Programm vorgelesen haben im Fernsehen. Gibt's ja jetzt nicht mehr. Also gut, dass ich das nicht gewählt habe. Und das Zweite war tatsächlich dann, wie ich schon älter war, Medizin, also Ärztin. Ich habe mir vorgestellt, ich habe so eine Praxis am Land, ich bin immer am Land gewohnt und haben mir gedacht, ja, da habe ich dann einmal meine eigene Praxis, das habe ich halt so aus den Serien gekannt und haben mir da vorgestellt, ich wäre mal Ärztin. Genau, und was hat das mit dem, was ich jetzt tue, zu tun? Zum einen stehe ich gerne auf der Bühne eigentlich. Also ich halte gerne Vorträge und Keynotes zu Themen, für die ich brenne. Und das sind halt meistens Frauengesundheitsthemen. Ich bin ja auch in Unternehmen unterwegs im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge beziehungsweise als Keynote-Speakerin bei Frauennetzwerken zum Beispiel. Und das Zweite ist natürlich, dass ich mich um die Gesundheit kümmere. Also das ist natürlich mein Hauptjob, ist dieses Functional Health Coaching, wo ich eben mit Frauen zwischen 40 und 60 arbeite, daran, dass sie sich in der zweiten Zyklushälfte auch wohlfühlen, dass sie gesund bleiben, dass sie vital und fit bleiben. Und genau, also so habe ich diese zwei Vorstellungen von meiner Kindheit eigentlich miteinander verbunden. Und ich bereue es zwar noch ein bisschen, dass ich nicht Medizin studiert habe. Das hat mich damals irgendwie so abgeschreckt, dass das so ein langes Studium ist und dass man da so lange braucht, bis man dann endlich eine eigene Praxis hat. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, ja, in dem Alter ist an die Zeit einfach so lang vorgekommen, was man jetzt im Nachhinein weiß, das wäre eigentlich ganz leicht möglich gewesen. Aber ja, es ist ja schön, was ich jetzt mache.
Ja, und es ist sehr, sehr ähnlich, ne? Jetzt ist ja das Gesundheitsthema ein sehr großes Thema. Was hat dich jetzt ganz konkret zum Thema Wechseljahre gebracht?
Ja, zum einen natürlich, dass ich selbst mittendrin bin. Ich bin jetzt 50 und ich bin so richtig mittendrin. Und ich habe ja immer geglaubt, also bis vor 10 Jahren habe ich das noch geglaubt, dass die Wechseljahre erst anfangen, wenn die Menstruationsblutung für immer ausbleibt. Da habe ich immer geglaubt, okay, da ist man dann in die Wechseljahre. Und ich habe aber, und ich bin jetzt 50 und ich kriege noch immer meine Regelblutung. Aber ich habe vor 5 Jahren so ein, da hat sich was getan in meinem Körper. Also ich habe da eine Phase gehabt, da habe ich einfach wochenlang nicht geschlafen oder fast nichts geschlafen. Das hat mich extrem zermürbt, das habe ich so noch nicht gekannt in der Organform. Ich habe es immer gekannt vor der Regel, ein paar Tage, aber nicht so wochenweise. Es sind dann so Angstzustände, depressive Zustände dazugekommen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, kann das vielleicht hormonell sein? Und weil ich mich vorher schon ein bisschen mit PMS und so beschäftigt habe, das war dann der Zeitpunkt, wo ich mich wirklich intensiv da mit den Wechseljahren beschäftigt habe und draufgekommen bin, okay, die fangen ja schon 3 bis 10 Jahre eigentlich vor dem Ausbleiben der Regelblutung an. Und das Zweite war, ich habe zu dem Zeitpunkt noch als Angestellte gearbeitet, als Ernährungsberaterin in einem Abnehmzentrum. Und da war wirklich der Großteil der Kundinnen zwischen 40 und 60. Die sind gekommen, weil sie plötzlich am Bauch zugenommen haben. Weil sie verzweifelt waren, weil ihre herkömmlichen Diätmaßnahmen einfach nicht mehr gegriffen haben und gleichzeitig durch die Gespräche herausgekommen ist, wie gestresst diese Frauen sind mit diesem Thema, eben wie schlecht sie schlafen, was sie andere Beschwerden haben. Und da habe ich dann eben den Entschluss gefasst, mich selbstständig zu machen und mich dem Thema zu widmen.
Ich komme ja, und wahrscheinlich du auch, aus einer Generation, in der hieß es, ja, da musst halt einfach durch. Ne? Also da wird nicht viel Aufhebens gemacht, hat jede Frau und irgendwann einmal, manche ein bisschen früher, manche ein bisschen später, und da muss man einfach durch. Wie siehst du das? Ist es so oder macht man heutzutage ein bisschen zu viel Tamtam um das Thema Wechseljahre?
Also zur zweiten Frage, nein, man macht nicht so viel Tamtam. Ich glaube, es ist, machen es die Art und Weise, wie es halt auch wahrscheinlich transportiert wird oder kommuniziert wird. Und natürlich müssen wir da alle durch, weil wir haben ja alle diese Lebensphase. Also jede Frau kommt in die Lebensphase. Aber ich rede immer gern eher so von durch dürfen, weil ich ganz viele positive Aspekte an dieser Lebensphase sehe und selbst erlebe. Und dieses Durchmüssen im Sinne von Symptome oder Beschwerden aushalten müssen, da bin ich gar nicht dafür, so wie es unsere Mütter und Großmütter wahrscheinlich noch gemacht haben. Nämlich so durchdrucken und naja, das haben halt alle. Sondern man kann was dagegen tun. Und ich bin der Meinung oder ich beobachte, dass meistens Frauen, die eben keine Beschwerden haben, die da eben gut Durchgänger, damit sowas kommen und sagen, es wird zu viel Theater gemacht, es wird zu viel geredet. Man weiß nämlich, dass ein Drittel aller Frauen in den Wechseljahren haben keine Symptome. Also die gehen wirklich da durch, wie auf einem Spaziergang.
Was
Das
machen die
heißt,
anders als die anderen?
beneidenswert. Man weiß es nicht. Also man weiß es auch nicht genau, an was es genau liegt. Vielleicht auch Genetik. Also oft ist die Geschichte ein bisschen ähnlich wie der Mutter. Weiß man. Und natürlich Lebensstilfaktoren werden eine Rolle spielen. Aber selbst die besten Lebensstilfaktoren helfen oft trotzdem nichts, dass man Beschwerden kriegt. Also man weiß einfach statistisch, ein Drittel geht dort, die merken es erst, wenn die Regel ausbleibt. Super, also toll. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das meistens die sind, die dann sagen, da wird viel Theater drüber gemacht.
Ja, ich weiß es selber nicht erleben, ja.
Genau. Und ein Drittel aller Frauen hat halt moderate Symptome, die man sehr gut mit Lebensstiländerungen, mit Ernährung, mit Nahrungsergänzung, vielleicht auch Bewegungs- und Stressmanagementmaßnahmen gut einfach in den Griff bekommt. Und ein Drittel aller Frauen weiß man, die leiden massiv. Und bei denen sind die Beschwerden so massiv, dass sie die Lebensqualität und die Leistungsfähigkeit massiv beeinträchtigen. Und auf die muss man hinschauen. Die darf man nicht ignorieren. Und deswegen ist wichtig, das sichtbar zu machen und darüber zu reden.
Du hast gesagt Lebensstil, also Lebenswandel, wenn man sich jetzt Frauen in anderen Regionen der Erde anschaut, dort wo die Menschen noch stärker in Verbindung mit der Natur leben und im Einklang mit der Natur leben, dort gibt es offensichtlich solche Phasen oder werden weniger massiv erlebt wie bei uns. Also anscheinend hat es auch wirklich mit diesem Lebenswandel zu tun. Was kann man denn jetzt machen, wenn wir jetzt hier in unserem westlichen Lebensstil uns ja immer weiter von der Natur entfernen, immer mehr auch künstliche Nahrung zu uns nehmen, also processed food, so Stichwort, ja. Was können wir denn jetzt machen, damit wir doch wieder besser in unsere Mitte kommen, sage ich jetzt einmal?
Ja, ich glaube einfach, dass diese ganze Digitalisierung, vor allem diese Komplettüberreizung unseres Nervensystems, eine extrem große Rolle in dem Ganzen spielt. Aber natürlich auch Faktoren wie Ernährung und Bewegung. Und das sind auch die Säulen, wo ich immer ansetze. Das erste ist einmal zu schauen, okay, wie ernähre ich mich? Und da geht es jetzt gar nicht unbedingt darum, was ich alles esse, sondern auch wie ich esse. Dass ich überhaupt zum Beispiel mal dreimal am Tag esse. Es ist so viele Frauen, die nur einmal am Tag was Gescheites essen und sich sonst so durch den Tag snacken mit Süßigkeiten oft. Und am Abend dann vielleicht aus lauter Heißhunger wirklich nur mehr ein Plätzchen essen, auf gut Deutsch. Also es ist die Ernährung zum einen, dass man sich da wieder natürlich zurückbesinnt auf die natürliche Lebensmittel, eben nicht nur Fastfood-Fertigprodukte, sondern sich da ein bisschen wirklich auch wichtig genug nimmt, um sich damit zu befassen und auch halbwegs gesund isst. Ich sage nicht, dass jeder nur mehr Gemüse essen soll, aber es ist so ein Mittelmaß wäre schon einmal gut. Und
Ist
dann
das
bei der
für
Bewegung.
alle gleich, würdest du sagen? Also als auch was man dann essen soll? Oder gibt es da verschiedene Typen? Also Stoffwechseltypen ist ja etwas, was ich jetzt kenne, so auch aus der Beschäftigung mit dem Thema Ernährung. Wie kann man das jetzt angehen, wenn man sagt, okay, wird wahrscheinlich eines der ersten Dinge sein, mit denen du, also wo du die Frauen, wo du die Aufmerksamkeit der Frauen hinlenkst, nehme ich an, ne?
Genau, eins der ersten Themen, muss ich sagen, weil ich betone immer gleich am Anfang, dass es ohne Bewegung nicht geil wird. Also langfristiges Wohlbefinden, langfristige Gesundheit geht einfach nicht ohne Bewegung. Und bei der Ernährung sind es einfach die Basics, dass ich einmal wirklich regelmäßig esse, dass ich alle Nährstoffe einbinde. Und zum Beispiel eben nicht die Kohlenhydrate streiche und so Geschichten, sondern dass ich eben die Kohlenhydrate auch so einbinde, dass es Sinn macht, dass ich genug Ballaststoffe zu mir nehme und einen großen Anteil pflanzlich mache, dass ich eben viel Gemüsesalat einbaue und dann auf die Proteinquelle aber trotzdem nicht vergesse, weil das machen dann auch viele Frauen. Der Proteinbedarf steigt im Alter, also das ist, haben wir natürlich gleich mit den Männern. Und die Frauen fangen aber auch aus lauter Diätverhalten dann plötzlich keine Milchprodukte mehr zu essen, keine Eier, kein Fleisch, Fisch oder eben auch zum Beispiel Dinge wie Hülsenfrüchte zu meiden, wo es ein schönes, gutes, pflanzliches Protein wäre.
Was hältst du denn so von diesen Kalorien, also von diesen fettreduzierten Joghurt-Topfen, was es da alles gibt, ja, von diesen ganzen fettreduzierten Produkten? Ist das gescheit, sowas zu essen?
Nein, finde ich nicht, weil ein Joghurt hat jetzt eh nicht so viel Fett. Also ein Fett beim Joghurt einzuschmoren oder beim Topfen finde ich irgendwie ein bisschen unnötig. Also das Fett sollte man woanders einsparen.
Wo würdest du es einsparen?
Nämlich bei Wurst und Wurstwaren zum Beispiel, Hartkäse, stark verarbeitete Produkte. Dort kann man sparen, aber doch nicht bei normalen Milchprodukten. Da würde ich eher schauen, dass ich eben naturbelassenes Joghurt, also halt Naturjoghurt statt Fruchtjoghurt zum Beispiel, dass man beim Zucker da ein bisschen aufpasst und bei den Süßstoffen, dass man von dem ein bisschen wegkommt. Das Fett ist oft gar nicht so das Problem.
Ja gut, es gibt ja die guten und die weniger guten Fette, ne?
Genau. Und die
Wie geht
Frauen
man
sind da
da?
meistens ja eh gut aufgestellt. Also das ist wirklich aus Erfahrung, aus der Beratung weiß ich, die Frauen passen ja eh extrem im Fett auf, aber eben fast oft an den falschen Stellen. Also da wird dann genascht, was geht, so wenn die Heißhungerattacken kommen. Da wird dann plötzlich nicht mehr nachgedacht, quasi, wo dass das Fett aus der Schokolade halt vielleicht so besonders ist. Und dann spart man beim Topfen, nimmt man dann den Magertopfen. Also das ist fast eine Augenauswischerei. Also Weißt, was ich meine?
Ja, das bringt dann weniger. Du hast gesagt, Ernährung ist eine Säule, Bewegung ist eine zweite wichtige Säule. Worum geht es denn da? Geht es da um Ausdauer? Geht es da um Kraft, Muskelaufbau? Worum geht es da?
Um alles eigentlich. Also eine gute Mischung war halt gut. Und da sage ich, schau immer dazu, man muss nicht gleich laufen. Also ich muss nicht ein Lauftraining machen. Viele Frauen glauben dann, sie müssen gleich mal 5, 6 Kilometer laufen. Wenn man nie ein Lauftraining gemacht hat, fängt man so gar nicht an. Da geht man mal spazieren, schnelle Spaziergänge, flotte Spaziergänge, vielleicht auch mit den Stecken, Nordic Walking. Und dann vielleicht, wenn man Lust hat, dann kann man ein paar Passagen immer so 1 Minute laufen, 1 Minute gehen. Das ist alles Herz-Kreislauf-Training. Muss nicht ein Lauftraining sein, das irgendwo hinführen muss, zu einem Marathon oder so. Um das geht es gar nicht. Sondern einfach diese regelmäßige Bewegung, den Körper ein paar Reize zu setzen, nämlich dem Herz auch Reize zu setzen und dem Herz-Kreislauf-System, damit das trainiert wird, damit man fit und ausdauernd bleibt. Und das Zweite beim Ausdauertraining oder halt beim Spazierengehen, Nordic Walken, Schwimmen, Laufen, Radfahren, das gehört ja da alles dazu, ist einfach die mentale Komponente. Und die darf man wirklich nicht unterschätzen. Man weiß, dass Bewegung zur Ausschüttung von Glückshormonen führt, Stresshormone senkt, den Blutdruck senkt, wenn man einen hohen Blutdruck hat zum Beispiel. Also alles nur positive, auch gegen Depressionen zum Beispiel. So sagt man auch, viel Bewegung in der frischen Natur, Angstzustände, Schlafstörungen. Also das hat alles der Ausdauerpart. Und dann Krafttraining für Frauen in den Wechseljahren ein absolutes Must-Do. Also das ist für mich wirklich kein Nice-to-have oder ja, das mache ich nur, wenn es mich freut, sondern das ist was, das sollte fix im Kalender sein, weil, und gerade bei den Frauen, die strugglen, dass sie sagen, ich kriege immer mehr Bauch, ich kriege immer mehr Bauch, das ist natürlicherweise so, und das ist bei den Männern ja auch so, wenn die Hormone abnehmen, verschiebt sich die Körperzusammensetzung. Wir setzen mehr Fett am Bauch an und gleichzeitig verschwindet unsere Muskelmasse mit der Zeit. Ab dem 30. Lebensjahr beginnt es schon. Die Muskelmasse nimmt ab, ungefähr 1% im Jahr. Das heißt, man kann sich ausrechnen, wie viel man dann mit 50 noch hat, wenn man nichts macht. Und Laufen und Zumba und Tanzen, alles super cool für die Ausdauer, für die Freude, für die Lebensfreude auch. Aber halt Muskelaufbau passiert da halt nicht. Und deswegen,
Wesentlich, ne? Ja. Für die
ja
Stabilität
genau,
ja dann
und das ist
später, ne? Also auch wenn man so ein bisschen in
toll.
die Zukunft schaut.
Die Stabilität auf jeden Fall. Man will ja mit 60 dann auch noch einmal die Köllerstiebe auf und auf gehen können oder die Enkelkinder in die Hehe schupfen. Und Krafttraining ist ja auch für die Osteoporose-Vorbeugung irrsinnig wichtig, weil man eben diese Reize hat. Sprünge zum Beispiel, Schnurspringen und sowas, das sind ja auch so Dinge, die für die Osteoporose sehr wichtig sind. Und das Zweite ist eben auch, die Muskelmasse ist unser Stoffwechselkraftwerk. Das heißt also, je mehr Muskelmasse wir haben, desto mehr Kalorien und also Energie verbrennen wir in Ruhe, im Ruhezustand. Und natürlich, wenn ich 20% weniger Muskelmasse habe, habe ich dementsprechend einen geringeren Grundumsatz. Natürlich kann ich dann nicht mehr so viel essen. Natürlich bin ich dann im Plus, also quasi im Kalorienüberschuss und nehme dann zu. Und
Ja.
deswegen, das sollte der Ansporn sein, wenn es schon nicht die Gesundheit ist, dass ich sage, ich möchte einen höheren Grundumsatz, dann muss ich Muskeltraining machen. Und ich meine, der mentale Effekt ist auch super. Also für mich war das wirklich der absolute Gamechanger. Man fühlt sich einfach stärker, selbstbewusster.
Kann ich nur unterstreichen, ja, absolut.
Ja, und ich finde einfach, es ist kein Nice-to-have mehr. Ne.
Aber jetzt gibt es ja viele Frauen, die auch schon vor den Wechseljahren oder zum Beginn der Wechseljahre sagen, ah, mir tun meine Gelenke so weh und das Bewegen ist so mühsam, Knie, Hüfte, Schulter, jeder hat es irgendwo ein bisschen anders. Und die dann sagen, boah, Bewegung ist einfach so mühsam. Sollen die sich trotzdem bewegen?
Ja, das natürlich mit einem Physiotherapeuten abklären. Also solche Sachen nie einfach wegschirmen und es gegeben hinnehmen, sondern einfach wirklich Unterstützung holen. Da würde man halt von einem Physiotherapeuten wahrscheinlich Unterstützung holen. Oder mal anschauen, ob vielleicht die Gelenkschmerzen sogar selbst vor der Hormonumstellung kommen. Weil das kann auch sein. Gelenkschmerzen, bei mir war das zum Beispiel in den Händen. Also ich habe plötzlich Gelenkschmerzen in den Händen gehabt. Und wenn ich nicht gewusst hätte aus den Büchern, aus der vielen Literatur, die ich gelesen habe, dass das ein Wechseljahressymptom ist, hätte ich niemals mit meinem Gynäkologen drüber geredet. Aber ich habe dann gesagt, Herr Doktor, ich habe jetzt plötzlich auch so diese Gelenkschmerzen. Dann hat er gesagt, na, dann gehen wir ein bisschen Östrogen dazu, bei der Östrogel zum Schmieren. Das heißt, das kann vom Östrogenmangel kommen, Gelenkschmerzen. Muss nicht sein, dass es immer natürlich das ist, aber ich finde, wenn man es halt weiß, dass es sein kann, dann kann man dementsprechend reagieren. Weil es war nicht komplett im, ja, wenn ich da stehe und gar nichts weiß, ne? Dass ich glaube, ich habe Gicht oder weiß ich nicht, Rheuma
Ja,
und da
damit
werde
dann gar nicht mehr
ich.
bewegt, weil es einfach mühsam wird, dann wird es nur
Genau,
mühsamer, nicht? Also das ist ja dann,
ja.
fängt er ja dann so richtig verhärten an.
Ja.
Da haben wir schon über ein paar Symptome gesprochen. Du hast Schlafstörungen, hast du selber erlebt, massiv. Gelenkschmerzen haben wir gerade gehabt. Und Hitzewallungen ist ja so der Klassiker. Ich glaube, das weiß jeder, ja. Also
Genau.
diese Hitzeattacken, wo man sich am liebsten die Kleider vom Leib reißen möchte. Was sind denn noch so andere, vielleicht auch ein bisschen weniger bekannte Symptome? So, und mir geht jetzt einfach ein bisschen darum, dass man, ja, dass man ein bisschen bewusster werden, was könnte noch alles da dazugehören und das nicht jetzt auch nur symptomatisch behandelt, sondern vielleicht einmal dann auch noch weiterschauen kann. Ja.
Ja, je nach Quelle spricht man ja von 30 bis 50 Symptomen, die den Wechseljahren zugeordnet werden.
Wahnsinn.
Und natürlich sind da viele Symptome dabei, die andere Ursachen auch haben können als die Hormonumstellung. Das müssen wir natürlich auch immer dazu sagen, weil selbst eine Depression, Depressionen sind zum Beispiel auch so ein Wechseljahrsymptom. Viele Frauen eben um die 50 kriegen plötzlich eine Depression, wo sie nie mit Depressionen zu tun gehabt haben zum Beispiel. Dann kann das schon ein Zeichen sein, dass es von den Hormonen kommt. Heißt aber nicht, dass jede Depression von der Hormonumstellung kommt. Aber es kann was sein, womit man dann arbeiten kann. Also alles diese psychischen Zustände, Angstzustände, Panikattacken. Auch was sehr schambehaftet ist, wo Frauen mir dann oft erzählen, dass sie so Wutausbrüche bekommen. Das ist alles diese, das ist oft in der Perimenopause, wo die Hormone noch extrem schwanken. Das Östrogen schwankt da oft so. Das einen Tag schießt es dann auf, am nächsten Tag ist es im Keller. Das macht und diese psychischen Symptome oft.
Macht dann sehr emotional, so quasi auch, ne?
Genau. Und dann zum Beispiel so Sachen wie Herzrasen. Also wenn wir jetzt bei den körperlichen Symptomen, wie das eher sind, Herzrasen, Herzstolpern. Das ist auch oft was Frauen sehr oft erschreckt und man rennt dann gleich zum Kardiologen und was ich was alles. Und das kann aber auch der Hormonmangel sein. Und das geht dann angeblich wieder vorüber. Also je nach in der Postmenopause ändert sich das wieder. Oder was fällt mir noch ein? Brain Fog zum Beispiel, auch ganz schlimm. Das habe ich auch oft. Brain Fog sind quasi so Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, die wirklich massiv sein können. Und durch Stress noch ärger werden. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil da weiß ich immer, okay, jetzt ein bisschen runter vom Gas, wenn das so schlimm ist. Und dann ist es auch meistens besser. Also im Urlaub fällt es dann wahrscheinlich dann nicht so auf, wie wenn man jetzt wirklich stressige Tage hat und dann plötzlich Wörter nicht mehr einfallen. Namen von Leuten, mit denen man aber sehr oft zu tun hat, das ist mir schon oft passiert, das ist sowas von peinlich. Wenn das passiert oder bei einem Vortrag, da sind wichtige Wörter nicht einfallen. Also das kann von den Hormonen kommen. Und was habe ich mir noch gedacht? Was konnte man noch
Ich glaube,
erwähnen?
Haarausfall war auch noch sowas, was
Haarausfall, genau, ist zum Beispiel sowas.
da viele leiden auch, gell?
Genau. Oder was halt Frauen oft auch verschweigen, und das ist eher dann schon in der Phase nach der Menopause, also quasi Postmenopause. Die Menopause ist ja der Zeitpunkt quasi, wo dann die Regel ausbleibt. Alles davor ist die Perimenopause und dann die Postmenopause, da haben die Eierstöcke die Funktion eingestellt. Und zu der Zeit tritt dann oft auf Austrocknung der Schleimhäute. Viele merken es auch an den Augen zum Beispiel oder überhaupt an der Haut allgemein, dass sie trockener ist. Das merke ich auch schon ein bisschen. Und dann die Schleimhäute, die Vaginalschleimhaut trocknet aus. Und das trauen sich viele Frauen einfach nicht ansprechen, dass plötzlich der Geschlechtsverkehr wehtut zum Beispiel. Oder dass sie vermehrt Blasenentzündungen kriegen. Das ist auch oft, weil eben die Schleimhäute austrocknen. Und da kann man aber was dagegen tun. Da gibt es Gels dazu, wo man was dazu tun kann. Aber viele sprechen es aus Scham nicht an.
Ja, das ganze Thema ist immer noch ein bisschen schambehaftet, gell? Es wird eh schon
Ja.
besser, weil es halt auch ein sehr persönliches Thema ist und
Genau,
nicht
ja.
jede Frau gleich erlebt. Keine Frage, ja. Du hast eingangs gesagt, das, was die Frauen am meisten stört, ist, dass viele beginnen, einen Bauch anzusetzen, den sie vorher in dieser Form nicht hatten. Das heißt, was ist denn so das häufigste Thema, mit dem die Frauen zu dir kommen? Geht es da um die Figur oder worum geht es da?
Ja, meistens schon, auf den ersten Blick zumindest. Und wenn man dann mehr ins Gespräch kommt, also es ist meistens eben, weil sie am Bauch zugenommen haben, sie nicht mehr gut fühlen im Körper, weil sie sagen, sie haben das Körpergefühl verloren, sie wollen sich wieder fitter fühlen. Und dann, wenn man weiterspricht, hört man dann schon raus, okay, es gibt andere Beschwerden auch. Viele haben zu kämpfen eben mit Schlafstörungen, mit Hitzewallungen. Das sind so die häufigsten Beschwerden, die auftreten, aber auch Verdauungsbeschwerden zum Beispiel ist auch sehr häufig. Und ja, da merkt man dann schon, es steckt schon mehr dahinter als nur dieses Figurthema in Wirklichkeit. Es geht eigentlich viel mehr ums Wohlfühlen, Wohlfühlen im Körper, sich fit fühlen, wieder mehr Energie haben. Mit dem kommen auch viele, dass sie sagen, ich habe keine Energie mehr, ich kann mich nicht mehr aufraffen, ich komme von der Arbeit heim und kann nur mehr auf die Couch und kann mich nicht mehr motivieren, irgendwas zu machen. Also auch diese Energielosigkeit und Erschöpfung, das ist auch tatsächlich auch oft Thema. Heißhunger zum Beispiel ist auch was, und das hängt dann eben auch mit dem Bauchfett zusammen, dass das mehr wird, weil halt viele Frauen unter diese Heißhungerattacken leiden.
Ja, aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, wenn ich zu wenig Protein esse, also zu wenig Eiweiß esse, dann kommen die. Wenn ich genug
Ja.
Protein zu mir nehme, dann habe ich die gar nicht. Ja, also dann.
Absolut, und das ist immer voll der Aha-Moment von allen Damen bei mir. Die meisten Frauen einfach zu wenig Protein, eben aus vielen dieser Diät-Schemata aus. Also sie sagen, na, nur mehr Gemüse und Salat und ein Weckerl traut sich ja auch schon fast keine mehr dazu essen, und dann lassen wir das weg, lassen wir das weg, alles weglassen, und dann lässt man natürlich auch die Proteine irgendwie weg.
Proteine weg, ja.
Weil meistens fangen die Frauen dann nicht an, Tofu zu essen, Tempeh zu essen, Sojabohnen und Hülsenfrüchte. Weil man kann schon vegan auch den Proteinbedarf decken. Nur muss man halt dann auch drauf schauen. Und wenn ich dann halt wirklich nur Gemüse und ein bisschen Kohlenhydrate isst, dann kommen die Heißhungerattacken natürlich. Oder wenn ich ganze Mahlzeiten auslasse. Die meisten Frauen, es gibt ganz viele, die erstens essen das erste Mal um 13, 14 Uhr, habe ich immer wieder. Und die haben dann ihre Heißhungerattacken, und dann kommt dieses Überessen am Abend, wo man dann nicht aufhören kann. Und wo man dann immer wieder zum Kühlschrank rennt.
Ja, oder dazwischen dann wirklich sich was Süßes holt, weil man das Gefühl hat, boah, die Energie geht in den Keller oder boah, ich
Genau.
brauche jetzt was, ne?
Ja, ein Kaffee und was ganz Süßes dazu. Ein paar
Genau.
Mal am Nachmittag. Und da haut es dann den Blutzucker natürlich auch auf und runter. Also der Blutzucker spielt in dem Alter natürlich auch eine extrem große Rolle, damit dass man den konstant hält. Weil wenn das immer diese Schwankungen sind, die Insulinsensitivität nimmt mit dem Alter zu. Das heißt, das wird eigentlich dann immer schlimmer. Es ist ein bisschen ein Teufelskreis. Also, und aus dem muss man aussteigen. Und das ist halt mit ausgewogenen Mahlzeiten, die halt alle Nährstoffe enthalten, kann man da vorbeugen, dass eben auch dieser Heißhunger weggeht.
Jetzt wird ja, wie wir schon eingangs gesagt haben, das Thema Wechseljahre gerade auch medial recht viel diskutiert, beziehungsweise in den sozialen Medien ist es ja, also zumindest kriege ich das mit, sehr präsent. Jetzt fordern wir Frauen in den letzten Jahrzehnten ja sehr stark Gleichberechtigung. Wie siehst du das? Schadet uns das jetzt, wenn wir da massiv über das Thema Wechseljahre reden, wenn wir das zu intensiv thematisieren, auch am Arbeitsplatz, ja, so wie ich das jetzt gerade auch erlebe, wie das gerade passiert, oder nutzt uns das? Wie siehst du das?
Ich verstehe zwar den Zwiespalt dahinter, aber ich glaube, bin eigentlich davon überzeugt, dass es uns nur nutzt. Und zwar dann, wenn wir weniger von den Wechseljahren als Schwäche sprechen, sondern von der Realität. Und die Realität ist halt einmal, dass sich der weibliche Körper vom männlichen Körper unterscheidet. Und meiner Meinung nach ist es so, dass wenn Gleichberechtigung heißt, dass wir verschweigen, dass wir eben unterschiedlich sind, gerade auch vom Körper her oder von unseren körperlichen Bedürfnissen her, dann ist das nicht echte Gleichberechtigung. Gleichberechtigung ist meiner Meinung nach, wenn wir darüber sprechen und vor allem auch die Frauen aufklären, dass es kein Tabuthema mehr ist, dass sich Frauen darüber sprechen, trauen, sich selbst, erstens mal sich selbst darum kümmern, dass es einem besser geht, oder sich Unterstützung dann eben auch holt. Und das geht eben nur, wenn man das Wissen hat. Wenn man das Wissen nicht hat und das in der Tabuzone da irgendwo versumpert, dann wird ihn nie anfangen, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Und das ist so wichtig. Gleichberechtigung ist Selbstbestimmung. Da bin ich überzeugt davon. Also, und ja.
Also nicht nur so tun, als könnten wir, sondern es wirklich auch machen. Weil, so wie ich
Genau.
eingangs gesagt habe, mit den verschiedenen Symptomen, mit denen ja viele konfrontiert sind und auch Beschwerden, ne, dann trotzdem Vollgas im Job und Druck und auch glauben, wir müssen das jetzt genauso erfüllen wie vielleicht manche Männer im selben Alter. Und da ist für mich so die Diskussion, ja. Also jetzt, wahrscheinlich geht es primär darum, dass wir darauf schauen, dass wir leistungsfähig bleiben, ne? Das ist wahrscheinlich so das Thema.
Genau. Und ich finde es halt, wenn man jetzt über den Arbeitsplatz spricht, es ist ganz normal heutzutage, dass wir über Gesundheitsthemen in der betrieblichen Gesundheitsförderung sprechen. Lebergesundheit, Darmgesundheit, es werden Ernährungsvorträge angeboten, Beratungen, es werden Workshops für mentale Gesundheit angeboten, Bewegungsprogramme. Und warum sollte man gerade in Zeiten des Gender Gap, der Gender Gap Diskussion jetzt die Frauengesundheit ausblenden? Also ich finde, das gehört halt an die betriebliche Gesundheitsförderung, damit man da aufklärt, nicht nur die Frauen, und die Frauen natürlich kommen in diese Vorträge, das weiß ich einfach aus Erfahrung, 99% Frauen, aber die gehen dann auch mit einem Wissen aus, mit einem Wissen und mit einem Plan, was kann ich alles tun und wo kann ich mir Unterstützung holen? Und das kann den Unternehmen nur helfen, weil aus Befragungen weiß man, und da gibt es den Menno-Support-Bericht, das sind Befragungen von berufstätigen Frauen in den Wechseljahren, Schweiz, Deutschland, Österreich ist das gemacht worden, und da hat jede, haben die Frauen angegeben, also das rausgekommen, jede vierte Frau in den Wechseljahren überlegt, ihren Job zu wechseln oder ganz aufzuhören und reduziert ihre Stunden. Und das ist ein Schaden. Ein Schaden für das Unternehmen, weil Frauen in den Wechseljahren sind eben zwischen 40 und 60. Das sind Frauen mit langjähriger Berufserfahrung, mit einem aufgebauten Netzwerk, mit einem Kundenstamm, mit irrsinnig viel Erfahrung als Mentorinnen, die sie jüngeren MitarbeiterInnen mitgeben können. Und das sollten die Unternehmen nicht riskieren, indem sie das Thema komplett ignorieren, sondern halt professionell bringen. Nicht als privates Detailthema, das ist eh klar, sondern als Gesundheitsthema. Und ich finde, das kann man sehr wohl in die betriebliche Gesundheitsförderung einbinden und dann das Bewusstsein. Das ist halt bei den anderen Gesundheitsthemen genauso. Wenn ich jetzt über Lebergesundheit sprich und ich sage, trinkt weniger Alkohol zum Beispiel, ist es ja auch dann die Verantwortung der Mitarbeiter, das umzusetzen. Also das ist ja, aber man bringt sie vielleicht in die Selbstwirksamkeit, dass sie dir überlegen, oh mein Gott, ja, puh, war Wahnsinn, ja, das täglich zwei Acheln ist vielleicht doch nicht so gescheit oder so. Also, und das ist halt bei den Wechseljahren genauso, wenn die Frauen, und ich weiß es ja, weil ich so viele positive Rückmeldungen bekomme und E-Mails nach solchen Vorträgen von den Frauen, die sagen, wow, ich hätte mir nicht gedacht, dass ich mit 45 da schon drin bin. Und da
Eben.
muss ich ja gleich mit meinem Gynäkologen reden und so. Also um das geht's da. Wissen ist Macht, sage ich immer. Und das, wenn man das in die Unternehmen bringt, dann nutzt das auch den Unternehmen, weil dann erhält man wichtige Arbeitskräfte und oft
Jetzt.
wirklich auch Führungskräfte.
Du sagst also, betriebliche Gesundheitsförderung vor allem für Frauen jetzt, also gerade zu dem Thema Wechseljahre. Jetzt haben ja Männer auch einen Hormonwechsel und durchaus ähnliche Beschwerden wie Frauen, wie ich aus meinem Umfeld zumindest weiß. Das heißt, Schlafmangel, Gewichtszunahme sind nur ein paar so Themen, auch Herzrhythmusstörungen manchmal. Warum meinst du, wird darüber weniger gesprochen?
Gute Frage, gute Frage, würde ich sagen. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich genauso schambehaftet ist. Wahrscheinlich ist es genauso schambehaftet, dass Männer anfangen, darüber zu reden, dass sie nicht einschlafen können. Das ist ein.
Weil das starke Geschlecht stark sein muss,
Ja,
so.
genau, dass das starke Geschlecht ist, dass die dann vielleicht nicht reden würden. Ich meine, man braucht nur über erektile Dysfunktion zum Reden anfangen. Das ist natürlich auch noch nicht irgendwie angekommen, dass man über das normal redet. Ne?
Nicht
Also
ganz gesellschaftsfähig, ja, stimmt.
vielleicht war das auch mal was, wenn man jetzt auf diese Themen schaut, dass das normal wird, darüber zu reden. Einmal im Freundeskreis zumindest anfängt. Also das ist ja, die sind ja, glaube ich, dann noch ärger, die Männer, dass die das dann gar nicht ansprechen. Also das stimmt schon. Das ist natürlich auch was wahrscheinlich die Männer genauso betrifft.
Aber der
Das
Fokus auf die Frauen gelegt,
eine
wenn man sieht.
vermeintliche Schwäche einfach, ja.
Ja, genau. Aber der Fokus momentan auf die Frauen gerichtet ist, weil die Frauen jetzt beginnen, mehr darüber zu sprechen. War ja vor ein paar Jahren auch noch nicht so, ne? Es ist ja.
Genau, und vielleicht ist es der Anstoß für die Männer, auch da ein bisschen offener zu werden. Also vielleicht ist es dann der nächste Schritt, quasi.
Zu thematisieren.
Genau.
Wenn man jetzt zu dir kommt, ja, als eine Frau, die sagt, boah, irgendwie müde, erschöpft, komische Schmerzen in den Gelenken. Irgendwie möchte ich mich wieder wohler fühlen. Ich merke auch so, es bildet sich so ein kleiner Schwimmreifen um die Mitte. Ich möchte mich wieder wohler fühlen. Wie kann man sich so als eine Begleitung von dir vorstellen? Wie läuft sowas?
Ja, wir schauen uns einmal ganz gemeinsam, also gemeinsam mal den ganzen Alltagsablauf an, also den ganzen Lebensstil, wie schaut es aus, wie viele Stunden arbeitet die Frau, wie viel ist sie unterwegs. Ich habe auch viele Frauen, die eben Führungskräfte sind, die vielleicht auch unterwegs sind, immer wieder im Ausland und so weiter, also Berufsreisen machen. Oder eben Selbstständige, und bei den Selbstständigen ist dann das Problem, Selbstständige arbeiten halt wirklich oft selbst und ständig. Das ist nicht nur so ein Klischee. Und da schauen wir uns einmal den ganzen Lebensstil an. Und dann ist es einmal so, diese Arbeit, was bist du bereit auch zu investieren? Also jetzt nicht finanziell, sondern an deiner Zeit, damit du dich mit dir beschäftigst, weil das ist natürlich diese Beschäftigung mit einem Server ist ein Teil dieses Prozesses, weil es nutzt nichts, und das spreche ich wirklich aus Erfahrung auch von meinem Job damals in diesem Abnehmzentrum. Es nutzt nichts, wenn du einen Diätplan hast, wenn du den dann nur 2, 3 Wochen machst, weil du kommst dann sofort wieder zurück ins alte Schema. Also das müssen kleine Schritte sein,
Also
und
es
da
ist eine
nehmen wir
Entscheidung einfach, ne? Sich jetzt
genau,
gezielt
eine
zu.
bewusste Entscheidung, einen Schritt einmal zu gehen. Also das ist bei mir immer so wichtig, dass wir das Schritt für Schritt machen, dass wir uns zum Beispiel bei der Ernährung anschauen. Da schreiben dann meine Klientinnen dann eine Woche mit, ganz genau, was sie essen, wann sie essen, was sie essen, was sie trinken, wann sie Sport machen und so weiter. Das schauen wir sie dann gemeinsam an, und dann schauen wir, okay, wo können wir die ersten Schritte setzen? Vielleicht einmal frühstücken zum Beispiel. Also das ist bei vielen Frauen, das ist Frühstücken oder mehr Wasser trinken. Also das sind meistens so Minisachen, mit denen man anfangen, und die aber einen sehr großen Effekt haben. Und dann eben so Dinge wie, wo kann man Bewegung hineinbringen? Was gibt es so in der Nähe bei dir? Was willst du machen, oder bist du eher zu Hause? Und dass man doch individuell schaut, was passt für dich, weil es gibt keine
Lösung.
One-Fits-All-Lösung.
Ja.
Also das muss ja individuell gestaltet sein, und je individueller, desto mehr funktioniert es dann nämlich auch. Und da gibt es oft Aha-Momente, so, aha, das ist arg, jetzt ist sie eigentlich mehr, sagen dann viele, jetzt ist sie mehr, und ich habe jetzt trotzdem abgenommen. Und das ist so diese Erkenntnis, dass meistens ja nicht an den Hauptmahlzeiten liegt, sondern das, was man zwischendurch die ganze Zeit irgendwie noscht. Oder am Abend dann beim Fernsehen, weil der Heißhunger dann kommt, weil der Körper sich halt das holt, was man den ganzen Tag nicht gekriegt hat.
Sich den Zucker und die
Und
Kohlenhydrate dann am
essen
Abend
soll.
reinschmeißt, ne? So, das ist dann,
Genau.
ja, dann schön hängen
Emotionales
bleiben.
Essen ist zum Beispiel ein Thema.
Ja.
Emotionales Essen kommt so viel vor bei den Frauen. Also einfach dieses, wenn man viel Stress hat am Abend, das muss jetzt nicht gleich Depression sein. Wenn man jetzt emotionales Essen hat, denkt man sich vielleicht so Binge-Eating, Depression oder was. Das ist oft einfach nur dieses, jetzt fällt alles an, oh, jetzt habe ich mich auf die Couch, und jetzt habe ich mir das verdient,
Das ist
dass ich mir doch
gemütlich
jetzt
und jetzt,
einen
ja.
Donut nehme und zwar Aperol Spritzer. Und das macht es dann aber aus. Das ist es, was es dann ausmacht. Und nicht, ob ich jetzt da ein Pizzastück mit einem Salat gegessen habe oder nur einen Salat oder so. Also das sind meistens so. Meistens sind es nicht die Hauptmahlzeiten, die das Problem sind. Ja.
Was war denn so dein größter Aha-Moment in der Begleitung von Frauen? Gab es da sowas?
Puh, das ist der größte Aha-Moment. Na ja, ich würde schon sagen, du hast ja auch gesagt, du hast das Gefühl, es wird eh so viel geredet über die Wechseljahre. Wahrscheinlich, weil du halt auch in einer gewissen Bubble unterwegs bist, und das habe ich auch gemerkt. Ich habe auch das Gefühl, es wird urviel geredet drüber. Und also sowohl in meinem Netzwerk als auch in Social Media zum Beispiel. Das ist halt einfach, der Algorithmus spielt dann das natürlich auch zu.
Genau.
Aber wenn dann Frauen zu mir kommen und selbst im Bekannten- und Freundeskreis, merke ich oft, dass Frauen so quasi komplett entsetzt bin, wenn ich so unverblümt darüber rede. Wenn ich so richtig locker drauf losrede und sage, was ich gerade alles habe oder was mir angeht oder dass ich nicht geschlafen habe. Also das Thema ist noch immer ein Tabu. Und was ich merke, ist, habe meine Klientinnen dann, die sind dann auch oft so, aha, okay, ich bin schon in Wechseljahre, und genieren sie dann ein bisschen. Also dieses Schamgefühl taucht auf und das vergeht aber, wenn man ihnen Wissen an die Hand gibt. Wenn man ihnen zeigt, okay, das verändert sich jetzt gerade in deinem Körper und sind massive Veränderungen. Und das kannst du tun. Das kannst du tun, ernährungsmäßig, das kannst du bewegungsmäßig machen. Die und die Nahrungsergänzungen gibt es, die pflanzlichen Mittel. Da schaut man auch, die und die Werte kannst du im Blutbild bestimmen lassen. Wenn man sie da führt und unterstützt, dann ist auch die Scham weg. Dann fangen wir es auch an, mit dem Partner drüber zu reden, was sich wirklich jeder Frau ans Herz legen würde, mit Partner zu reden, gerade wenn man Beschwerden hat. Wenn ich jetzt da durchspaziere und eh alles wie immer ist, brauche ich nicht viel reden mit dem Partner. Aber natürlich, wenn ich Beschwerden habe, das auch zu kommunizieren, gerade die psychischen Komponenten zum Beispiel. Und auch mit Freundinnen drüber reden und auch am Arbeitsplatz. Ich habe zum Beispiel in einem großen österreichischen Unternehmen, wo wirklich sehr, sehr viele Frauen arbeiten, habe ich zwei Workshops gemacht. Eins war über den weiblichen Zyklus und das zweite war über die Wechseljahre. Das war bestens besucht, also da waren zwischen 60 und 80 TeilnehmerInnen dabei online. Und da hat man dann die HR-Managerin gesagt, so ein paar Wochen später haben wir telefoniert und dann sagt sie, wow, das ist so cool, es wird so im Büro viel mehr geredet drüber. So quasi, ma, und morgen habe ich die Regel und vielleicht geht ein bisschen früher haben oder also auch so von der Arbeitseinteilung her, dass man schon weiß, okay, weil viele Frauen zum Beispiel beobachten ihren Zyklus gar nicht, die wissen gar nicht, wann sie das nächste Mal die Regel kriegen. Und dieses Wissen ist ja so viel Macht schon, weil da kann man dann denken, okay, vielleicht nehme ich mir da einen Homeoffice-Tag, wenn ich das schon ein bisschen plan vorher oder so. Also man kann da schon ein bisschen jonglieren und die Leistungsfähigkeit dann gut erhalten. Weil gerade das Menstruationsthema ist ein großes. Und da weiß man zum Beispiel, ah, wenn man sich da ein, zwei Tage ein bisschen rausnimmt, das heißt ja nicht, dass man gleich daheim bleiben muss, aber zumindest vielleicht nicht dann noch auf eine Abendveranstaltung geht oder so, wenn es nicht sein muss, sondern heim geht von der Arbeit vielleicht ein bisschen früher als normal, sich ein bisschen Ruhe gönnt, gut nährt, dann ist die Energie über den ganzen Zyklus eine ganz andere, als wenn ich die zwei Tage, wo die stärkste Blutung ist, komplett durchhustle. Das weiß man einfach, das kann man an sich selbst ja auch beobachten. Und das sind so wichtige Bausteine, wenn man die weiß, hat man auch wirklich viel mehr Selbstwirksamkeit.
Ich glaube, es
Und
geht so ein bisschen auch darum, das zu entkoppeln von zumindest Glaubenssätzen, die mir auch unterkommen, wenn ich mit Frauen arbeite, nämlich, dass wir stark sein müssen und leistungsfähig und immer funktionieren. Ja, und das zu entkoppeln, dass der Zyklus uns halt unterschiedliche Phasen beschert, in denen wir manchmal wirklich super leistungsfähig sind und in anderen, wo man vielleicht, so wie du sagst, ein, zwei Tage hat, wo es ganz gut ist, einen Schritt zurückzuschalten, aber das nicht sofort etwas mit Schwachsein zu tun hat, sondern,
genau.
ja, also ich glaube, das ist so zumindest für mich so ein Thema, dass man das entkoppelt davon.
Ja, total. Dass man
Wir
lernt, mit dem
funktionieren,
Zyklus ein
immer
bisschen zu
funktionieren
leben.
müssen,
Ja,
ja.
genau. Ich finde das auch toxisch, diese Annahme. Und weil das ist ja, gilt ja für die Männer genauso. Die müssen ja auch nicht immer funktionieren. Aber das ist ja in unserer Leistungsgesellschaft, wird das so erwartet. Und ich finde das gerade als Führungskraft, als weibliche Führungskraft, irrsinnig empowernd, wenn man das ein bisschen so vermittelt, so dieses Zyklusbewusstsein. Wenn man vielleicht das sogar bespricht mit seinen Mitarbeiterinnen und sagt, erst, wie schaut es da aus? Zum Beispiel, wenn man irgendwas jetzt scheduled, wollte man sagen, wie ist denn der deutsche Wort?
Einen Termin vereinbart, sozusagen.
Plant. Zum Beispiel, wenn man sagt, wo könnte man das Event planen? Und wo du deine Keynote hältst, zum Beispiel jetzt mit einer Mitarbeiterin, oder du einen Vortrag hältst und dann sagst, ist es ein guter Zeitpunkt für dich? Und dann kann ich zum Beispiel meinen Zykluskalender schauen und sagen, wow, oh mein Gott, das ist ja 2 Tage vor der Regel.
Vielleicht
Können wir es
letzte.
5 Tage später machen, wenn wir sie schon aussuchen können? Also natürlich kann man nicht immer alles beeinflussen, von den Terminen her, aber wann es geht, finde ich, gerade bei den Selbstständigen sage ich zum Beispiel auch immer, die legt euch die To-Dos eher so in die erste Zyklushälfte. Also so quasi nach der Regel ist man ja am leistungsfähigsten. Da steigt ja so die Energiekurve, das spüren die meisten. Und da hat man das Gefühl, man kann die To-Do-Liste so einfach so zack, 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 zack. Mir geht es zumindest so. Oder ist immer so gegangen. Und so später dann, wenn man so Richtung Menstruation hinkommt, das ist eher so die kreative Phase. Also da sollte man sich nicht mehr so viel einteilen, wo man nur fokussiert sein muss, sondern vielleicht eher auch so kreativere Sachen. Genau.
Wie ich schon eingangs gesagt habe, sind viele meiner Hörerinnen ja durchaus auch noch jünger und fühlen sich ja vielleicht jetzt noch nicht zur Wechseljahre-Zielgruppe zugehörig. Mit dem Wissen, das ich heute habe über dieses Thema, würde ich sagen, es ist aber durchaus auch schon für junge Frauen wichtig, ein bisschen darüber Bescheid zu wissen. Gibt es etwas, was man präventiv tun kann oder was Frau präventiv tun kann, um sich auch schon in jüngeren Jahren, 35 plus, ja, auf diese Zeit vorzubereiten, von der man ja nie weiß, wann es dann wirklich ist, ne? Weil das ist ja
Ja,
auch sehr
genau.
individuell. Die einen haben das mit der Ende 40, dass die Menstruation ausbleibt, die anderen haben das mit Mitte, Ende 50. Also das ist ja da ein
Genau.
durchaus langer Zeitraum,
Genau.
um den es da geht,
Ja,
ne?
und auch die Perimenopause fängt unterschiedlich an. Manche, bei manchen fangen die Hormonveränderungen erst 3 Jahre vor dem Ausbleiben an und bei manchen schon 10 Jahre vorher.
Also was
Zum
kann man jetzt
Beispiel.
so ab 35 präventiv machen?
Also zum Ersten würde ich mal sagen, beobachtet euren Zyklus. Ich finde, das ist ein sehr gutes Instrument. Da gibt es die ganzen Zyklus-Tracker, die man so App runterladen kann, wo man dann auch schon so Symptome. Weil wenn man merkt, man hat irgendwelche Symptome, dass man die eintragt einmal. Dass man sagt, okay, wann tritt das auf? Und da erkennt man dann schon oft, okay, vor der Regel meistens, okay, das ist normal oder das ist nicht mehr normal. Das kann man dann auch besprechen. Und das Zweite natürlich, Ernährung, Bewegung. Und mentale Balance, sage ich immer. Also, dass man sich halbwegs gesund ernährt, dass man so möglich, so naturbelassen wie möglich eben isst, nicht so viel hochverarbeitete Produkte, nicht so viel Zucker, aber mit dem Alkohol auch aufpasst. Also, das ist ja auch immer, das ist ja fast ein Tabuthema, der Alkohol, weil gerade bei den Frauen, die trinken halt, ja, bei den Männern natürlich sowieso, aber halt auch bei so Frauen, die viel unterwegs sind, weil da gibt es dann halt am Abend dann einen Sektempfang und dann gibt es halt dann noch einen Aperol Spritzer und dann vielleicht einen Gin Tonic so als Absacker und so. Also das ist alles nicht zu verharmlosen. Und auf das sollte man wirklich früh genug ein Augenmerk haben, dass man das ein bisschen reduziert zumindest. Ne? Also dass man sagt, okay, vielleicht nur am Wochenende und man kann schon einmal ablehnen und sagen, ich nehme da so einen alkoholfreien Cocktail vielleicht diesmal oder so. Also das Alkoholthema, das liegt mir immer sehr am Herzen zum Beispiel, dass man das schon jünger, dass man das schon ein bisschen anfängt zu reduzieren. Bewegung macht, Bewegung, die einen Spaß macht, eine Bewegungsform finden, einen Sport finden, der einen Spaß macht und das durchziehen. Das ist auch so wichtig, weil es geht echt nicht nur um die Gesundheit, sondern auch um die mentale Balance. Und mental halt auch vielleicht ein bisschen Grenzen setzen, ein bisschen für sich einstehen, sowohl am Arbeitsplatz als auch im privaten Umfeld, dass man sich ein bisschen abgrenzt von Menschen, die einem nur Energie rauben zum Beispiel. Es gibt so Freunde, die rauben einen einfach, da ist man jedes Mal, wenn man mit den Zusammen irgendwie erschöpft. Das ist auch so etwas, was ich in den Wechseljahren gelernt habe, mit um mehr abzugrenzen. Vielleicht manche Freundschaften ein bisschen auszufaden, weil es einem kann nutzen, oder wie nutzen ist ein blödes Wort, einfach nur Energie entziehen und nichts zurückkommt zum Beispiel. Also ich finde, das darf man heute halt auch ein bisschen machen und das ist das Positive an den Wechseljahren, dass man irgendwie mehr so ein bisschen so mehr Wurstigkeitsgefühl vielleicht erkriegt. Das habe ich auch mal gelesen, dass es mit dem Östrogenmangel zusammenhängen kann, dass wenn das Östrogen ist so dieses Fürsorge Hormon, wo man auch so, deswegen beim Eisprung zum Beispiel herum ist ja das Östrogen am höchsten vom Level her. Und da hat man manchmal auch so den Drang, eben mit dem Partner was zu machen oder eben den Kindern was Schönes herzurichten oder mehr so, wie soll ich sagen,
Ja, so diese Bindungsthemen zu
ja, diese Liebe zu
stärken,
schenken,
oder?
genau,
Genau.
diese Bindung und so, das macht das Östrogen. Und da habe ich eben auch schon gelesen, wenn das Östrogen dann wegfällt, dann hat man das nicht mehr so. Und das ist ja auch von der Natur gewollt, weil die Kinder sind dann meistens schon in einem Alter mit 17, 18, 19, wo es dann
Ich will das
ausziehen.
dann eh nicht mehr, ja.
Und es ist dann eh gut, wenn man loslassen kann. Und das ist eben alles so von der Natur geplant. Und da kommt dann eben die Zeit, wo man sich selber wieder wichtiger nimmt. Und wo, und ich merke das für mich zum Beispiel auch, dass man immer wurschtiger wird oder immer egaler, was andere von mir sagen oder was andere jetzt von dem halten, was ich mache oder so. Sondern man macht einfach sein Ding und bleibt natürlich empathisch und das heißt ja nicht, dass man irgendwen schaden will, aber dass man nicht mehr so viel, wie sagt man, immer dieses People-Pleasing macht, sondern ein bisschen mehr auf sich auch schaut.
Auf sich schaut.
Genau.
Ja, meine letzte Frage an alle meine Gäste ist immer, was sind so deine drei Tipps für Liederinnen, in dem Fall jetzt idealerweise für jedes Alter? Jetzt haben wir eh schon ganz viel gehört.
Genau.
Vielleicht noch einmal so richtig nur drei so Punkte zusammengefasst in a nutshell. Ja, was sind so deine drei, nennen wir es Gesundheitstipps?
Den Körper nicht zu bekämpfen. Also das ist einmal so das eine, was ich vor allem den Frauen an die Hand gebe, weil ich glaube, die Männer sind da besser darin. Wenn man was merkt, was einen stört, ob das jetzt die Figur ist, ob der Bauch größer wird, ob man irgendwelche Beschwerden hat, fangt's nicht an nach schnellen Lösungen in Form von radikalen Dingen zu greifen. Also keine radikalen Diäten, das macht den Körper Stress. Keine radikalen Lösungen suchen, sondern fangt an, ein bisschen mehr hineinzuspüren, euch mehr Zeit für euch und für euren Körper zu nehmen. Sei es die Ernährung ein bisschen umzustellen, sei es, das können nur so Kleinigkeiten sein, was wir heute schon ein paar Mal erwähnt haben. Oder eben ein bisschen mehr Zeit für Bewegung schaffen, Grenzen setzen. Also ich würd sagen, das ist so das Wichtigste. Und dann im Hinblick auch auf den Zyklus ein bisschen zu informieren, also ein bisschen so lesen, Bücher über die Wechseljahre zu lesen oder auch über diese Zeit in between, nennt es zum Beispiel die Dr. Judith Bildau, eine sehr gute Gynäkologin, die Expertin für die Wechseljahre ist. Und die hat ein Buch zum Beispiel geschrieben für diese In-Between-Frauen, die zwar, die noch nicht ganz in die Wechseljahre sind, aber auch noch nicht mehr so ganz, also so zwischen 30 und 40 sind zum Beispiel. Also das Buch ist super, das heißt das Hormonkarussell zum Beispiel, dass man sich ein bisschen einliest und sich ein bisschen selbst besser mehr mit seiner Weiblichkeit beschäftigt. Das heißt, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eigentlich ein Zeichen von Stärke, wenn man sich ein bisschen mit ihm befasst.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Carmen, dass du da warst und mit mir heute dieses sehr zeitgeistige Thema besprochen hast. Und ich hoffe, dass für meine Hörerinnen das ein oder andere Neue dabei war.
Ja,
Ja,
danke vielmals für die
danke.
Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Manchmal läuft es in der Führungsarbeit einfach nicht ganz rund, oder? Wenn das bei dir auch gerade so ist und dich etwas beschäftigt, dann lass uns einfach kurz reden. Ganz entspannt und ganz ohne Verpflichtung. Du kannst dir auch ein kostenfreies 15-Minuten-Gespräch auf www.die-brillante-leaderin.com buchen und dann schauen wir mal, was ich tun kann für dich. Ich freue mich jedenfalls, dich kennenzulernen.